Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zur Folge 91 im Hahner Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, heute wird's heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir im Hahner Podcast ist nämlich jemand zu Gast, der da reingeht, wo andere lieber schnell rausrennen. Boris Hübner, ein Feuerwehrmann aus unserer Stadt. Wir sprechen in dieser Folge über echte Einsätze, ein bisschen Adrenalin, Teamgeist und darüber, was hinter der Uniform steckt. Nämlich Menschen, die Tag und Nacht bereitstehen, um anderen, um uns zu helfen. Und verspreche dir, da sind Geschichten dabei, die sind wirklich interessant. Ja, und wenn auch du mal in diesem Podcast mitmachen möchtest, dann solltest du mir schreiben, am besten per E-Mail an meine Adresse mail@hahnerpodcast.de. Ich freue mich über dein Interesse und würde mich sehr freuen, wenn du auch Interesse hast, als Gast eine Podcast-Folge mitzugestalten. So, Helm auf, Sirene an, los geht's! Ja, hallo Boris, herzlich willkommen im Hahner Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast, in Rede und Antwort zu stehen.
Ja, hallo Frank, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich riesig über die Einladung zu deinem Podcast gefreut und freue mich jetzt auf das Gespräch, was wir vor uns haben.
Ja, tatsächlich, die Feuerwehr ist schon mehrfach angesprochen worden, also so nach dem Motto, wann kommt die denn mal zu dir in den Podcast, also von Hörerinnen und Hörern. Und insofern habe ich mich natürlich echt gefreut, dass wir jetzt irgendwie Kontakt zueinander bekommen haben, denn du bist, ich würde jetzt mal sagen, so Feuerwehrmann aus Leidenschaft, also wirklich so mit voller Inbrunst dabei. Schließt sich natürlich auch schon die erste Frage an, wie bist du denn eigentlich zur Feuerwehr gekommen? Weil im Vorgespräch habe ich jetzt mal so rausgehört, war das jetzt nicht so, dass du schon als Dreijähriger gesagt hast, oh, ich will auf jeden Fall Feuerwehrmann werden, wie Grisou der Drache, sondern du hast schon etwas später so dein Faible für die Feuerwehr bekommen, oder?
Ja, vollkommen korrekt. Also als Dreijähriger wollte ich, glaube ich, noch zur Polizei, also die anderen Jungs mit den Blaulichtern auf dem Dach. Und das habe ich dann aber auch nicht weiter verfolgt und habe dann 2014 tatsächlich erst, also vor 11 Jahren, den Weg zur Feuerwehr gefunden. Bin nach Grüten gezogen und habe gedacht, oder mich trieb schon so ein paar Jahre umher, ich will meiner Gesellschaft irgendwas zurückgeben und habe dann gesagt, ja, okay, jetzt wage ich den Schritt in die Freiwillige Feuerwehr. Das habe ich dann 2014 getan. Und so bin ich dann auch zur Feuerwehr gekommen. So klassisch Dorffest, man sieht ein Feuerwehrauto, man steigt da mal ein und dann, ja, komm doch mal vorbei, wir unterhalten uns mal.
Ja. Ist das so ein üblicher Weg, bei der Freiwilligen Feuerwehr so anzufangen?
Es kommt drauf an. Also es kommt als Quereinsteiger, so bezeichnet man so Spätberufene wie mich.
Ja, ja, warst du da?
Ja, vor 10 Jahren, also 11 Jahre, da war ich 29. Also ja, gerade vor meinem 30. Geburtstag. Mhm. Und ja, dann ist man Quereinsteiger. Also ich nenne sie immer nett Spätberufene. Klassischerweise, die meisten kommen mittlerweile über die Jugendfeuerwehr zu uns. Mhm. Ja, sie treten mit 10 Jahren bei uns ein, weil sie rote Autos mit blauen Lampen sehen und welches Kind schaut uns nicht hinterher? Ja, und dann fangen die bei uns an und viele von denen bleiben mittlerweile. Ja, also ja, gab noch, als es die Wehrpflicht noch gab, wenn wir nochmal weiter zurückgehen, gab es noch welche, die über die Wehrpflicht in die Feuerwehr gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich mache Ersatzdienst und mache irgendwie Feuerwehr 10 Jahre. Davon hat man jetzt noch ein paar, aber da generieren wir jetzt keine neuen Mitglieder mehr draus in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, wie gesagt, der Großteil kommt aus der Jugendfeuerwehr und halt über irgendwelche Feste oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, der bei der Feuerwehr ist.
Aber dein Antrieb war tatsächlich so ein hehres Ziel, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben, ich möchte mich sozial engagieren, ehrenamtlich engagieren und da meine Zeit investieren, meine Freizeit quasi.
Mhm. Ja, genau. Und Fußball kam für mich nicht in Frage. konnte ich damit meiner Gesellschaft nicht so viel zurückgeben. Und ich bin nicht der Torjäger. Also
okay.
Ich bin nicht sportlich genug am Ball, sagen wir es so.
Ja, wobei, wir kommen ja gleich nochmal so zu Einsatzgebieten der Feuerwehr. Also ein gewisser Fitnesslevel kann da, glaube ich, auch nicht schaden. Ne?
Ja, sportlich schon. Nur nicht auf der Wiese mit dem Ball an den Füßen. Also ich bin dann eher derjenige, der über den Ball stolpert oder einmal ins Ausschießt.
Du hast die Jugendfeuerwehr auch gerade schon erwähnt. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Da bist du ja auch noch ehrenamtlich sehr aktiv.
Ja.
Das interessiert mich natürlich auch, wie die Feuerwehr da aufgestellt ist. Jetzt erste Frage da mal so für mich, fachlicher Art. Du hast es gesagt, freiwillige Feuerwehr. Du bist aber jetzt Berufsfeuerwehrmann. Ne? Also ist man da verbeamtet oder?
Genau, ich bin verbeamteter Feuerwehrmann. Das habe ich aber nicht 2014 gemacht, sondern die Leidenschaft habe ich tatsächlich über mein Ehrenamt entdeckt. Ich habe dann 2014, wie gesagt, ehrenamtlich angefangen, habe dann festgestellt, boah, das ist echt das, was mich und mein Leben erfüllt. Und eingestiegen bin ich mit, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür. Mhm. Und wenn man mich heute kennt, dann wird man feststellen, dass der Großteil meines Lebens aus Feuerwehr besteht oder etwas, was mit Feuerwehr zu tun hat. Hätte ich mir 2014 auch nicht vorstellen können. Und 2018 wollte ich damals einen Job wechseln. Das ist ein bisschen schief gegangen. Aber ich denke immer, wo eine Tür zugeht, geht die nächste wieder auf. Und so auch in diesem Fall. Und dann ergab sich eine glückliche Fügung, dass ich bei der Feuerwehr hier in Hahn anfangen konnte. Hab dann meinen Einstellungstest hier absolviert und bin dann 2019 für die Feuerwehr Hahn zu meiner Ausbildung, meine Bein zur Ausbildung, das ist so unsere Grundausbildung, im beruflichen Teil für 18 Monate gegangen. Mhm. Ja, und bin seitdem verbeamteter Feuerwehrmann hier auch in Hahn. Jetzt sprechen wir hier immer, du hast es ja quasi in deiner Frage schon so ein bisschen drin gehabt, ja, Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, wo ist denn hier der Unterschied? Ja, wir haben hier in Hahn eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Da sitzen Berufsfeuerwehrmenschen, die verbeamtet sind.
Die sitzen immer da.
Wir sitzen immer da. Also jetzt sitzen gerade auch sechs Kollegen im Brandschutz, 24 Stunden auf der Wache und sind für den Bürger da, wenn man sie braucht. Aber mit sechs Mann, das wird man sich oder werden deine Zuschauer sich schnell ausrechnen können, kann man nicht ganz so viel erreichen, zumindest nicht, wenn die Lagen etwas größer werden. So, und dann braucht man natürlich dementsprechend Kräfte. Und dann kommt die Freiwillige Feuerwehr.
Das heißt, die werden im Bedarfsfall dann angefordert. Die sitzen ja jetzt nicht da rum, ne?
Nee, die sitzen zu Hause, so wie ich jetzt hier sitze. ich habe hier auch so einen Funkmeldeempfänger. Wie gesagt, ich habe im Ehrenamt angefangen, das führe ich auch nach wie vor fort. Also ich bin nicht nur beruflich für die Feuerwehr da, sondern auch in meiner Freizeit noch. Und wenn jetzt ein Einsatz kommt, dann fahren die von zu Hause aus los und fahren dann zur Wache. Und rücken dann mit aus. Natürlich etwas zeitverzögerter als die Berufsfeuerwehr, die ja vor Ort ist. Um so die Begrifflichkeiten für die Zuhörer vielleicht mal verständlich zu machen. Dieses Rechtskonstrukt ist etwas schwierig zu verstehen, wenn man nicht aus der Feuerwehrwelt kommt. Das muss man einfach so sagen. Und die wenigsten oder einige wissen gar nicht, dass es auch rein freiwillige Feuerwehren gibt, wo es keine Kräfte gibt, die dafür bezahlt werden.
Achso, das gibt's auch.
Ja, wir sind hier vielleicht aufgrund der Topografie und des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir sind hier in einem Ballungsgebiet. Wir haben viele freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften. Im Kreis haben wir aktuell eine Berufsfeuerwehr, die Feuerwehr Ratingen. Wir haben hier drumherum aber viele Berufsfeuerwehren. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Also wenn wir es aufs Bundesgebiet sehen, sind wir, nagel ich mich nicht genau auf die Zahl fest, irgendwas 35.000 bis 40.000 Berufsfeuerwehrmenschen. Im Gegensatz zu irgendwas um 1 Million freiwilliger Feuerwehrkräfte.
Wahnsinn. Das Verhältnis ist ja unglaublich. Ja.
Feuerlöschen ist in Deutschland ein Ehrenamt.
In den größten Warum Teilen. Eigentlich? Weil das sonst so teuer werden würde? Oder woran liegt das?
Das ist, glaube ich, historisch gewachsen. Wenn man sich mit der Feuerwehrgeschichte ein bisschen beschäftigt, wo das so herkommt, wenn wir jetzt zurück ins Mittelalter gehen würden, da hatte man ein großes Ansinnen, dass man doch sich gegenseitig irgendwann hilft. Ja, natürlich. Was darf Sicherheit kosten? Wenn wir überall Berufsfeuerwehren hätten, auch auf dem kleinsten Dorf, dann kann man sich vorstellen, dann müssten wir als Bürger ganz schön viel Geld dafür bezahlen. Es ist wie eine gute Versicherung. Mhm. Wann leistet man sie sich noch und wann vielleicht nicht? Und das Ehrenamt übernimmt dann eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Mhm. Und wenn wir alle Ehrenamtlichen bezahlen müssten, dann könnten wir uns diese Sicherheit, glaube ich, nicht leisten.
Du hast ja einen guten Einblick in die Struktur. Wie ist denn das Verhältnis jetzt hier bei uns in Hahn so mit Freiwilligen und Berufsmenschen? Also ist es so, dass ihr ähnliches Verhältnis habt wie auf Landesebene oder ist das hier anders aufgeteilt?
Also wir sind ja eine Einheit. Also ich vergleiche das immer, wir vom Hauptamt können nicht ohne die Freiwillige Feuerwehr arbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr kann aber auch nicht ohne uns arbeiten. Mhm. Alle kleineren Einsätze, ja, sei es eine kleinere Ölspur, sei es ein kleinerer Verkehrsunfall. Und wir fahren in Hahn, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht, wie viele Einwohner wir haben, knapp über 30.000 sind wir, glaube ich, ja aktuell.
Ja.
Wir fahren im Schnitt 3 Feuerwehreinsätze pro Tag, wenn man so im Jahresdurchschnitt sieht. Und das sind viele kleine Einsätze im hauptamtlichen Bereich. Wenn dafür jedes Mal die Freiwillige Feuerwehr kommen müsste, auch in der heutigen Zeit würde sich der ein oder andere Arbeitgeber wahrscheinlich auch bedanken. Mhm. Also da nehmen wir als hauptamtliche Kräfte neben der Freiwilligen Feuerwehr so ein bisschen Arbeit ab, arbeiten das weg und auf der anderen Seite unterstützen sie uns aber bei den größeren Einsätzen. Es ist glücklicherweise ein super Miteinander hier in Hahn.
Und wie viele Menschen sind das in der Freiwilligen Feuerwehr hier in Hahn, weißt du das?
In der Freiwilligen Feuerwehr sind wir jetzt auch mal rund gerechnet 90 Freiwillige Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung. Mhm. Ja, dazu kommt noch eine Unterstützungsabteilung, die sind im Moment so, ich meine, um 10, 15 Mann stark, nee, 15 Leute stark, das sind Frauen wie Männer. Dann haben wir die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr. Mhm. Also 35 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 16 Kinder in der Kinderfeuerwehr aktuell. Summa summarum auf etwas über 100 Mitglieder kommen. Das ist doch mal so 130, 140.
Ja, das ist schon ein großer Verein, wenn dann gefeiert wird. Ne?
Beim Feuerwehrfest. Alle da sind, ja.
Aber jetzt, was mich mal interessiert, du hast gesagt, 2018 bist du dann da hingekommen, da wurde die Stelle frei, dann hast du da eine Ausbildung gemacht.
Ne? Ja.
Wird man dann klassisch auch zum Feuerwehrmann ausgebildet oder gibt es auch andere Berufsbilder, die man da bekleiden kann?
Also wenn du Feuerwehrbeamter werden möchtest, dann gibt es nur die klassische Feuerwehrausbildung. Punkt. Ja, wir haben ja natürlich auch noch den Rettungsdienst. Der wird ja auch bei uns nicht ehrenamtlich gestellt, wirklich rein beruflich. Das sind, ist so gemischt. Also wir Feuerwehrbeamten müssen in Nordrhein-Westfalen alle einen Rettungssanitäter machen. Und wir fahren hier auch in der Regel Rettung. Mhm. So. Und dann gibt es noch die Angestellten, die wir bei uns haben. Das sind für gewöhnlich, die meisten davon sind Notfallsanitäter. Wir haben auch ein paar Rettungssanitäter angestellt, die dann für den Rettungsdienst tätig sind oder zuständig sind.
Und was lernt man dann in der Ausbildung dann zum Feuerwehrmann? Also Feuerlöschen, logisch. Aber das wird ja wahrscheinlich, wie lange dauert das? 2 Jahre? Ein Jahr?
18 Monate.
18 Monate.
Du musst eine abgeschlossene Berufsausbildung für den feuerwehrtechnischen Dienst förderliche Berufsausbildung mitbringen.
Oh Gott, so ein Zungenbrecher doch.
Genau, so ein Zungenbrecher. Ja, es ist immer so ein bisschen eine Abhängigkeit. Für gewöhnlich spricht man von einem handwerklichen Beruf, aber in der heutigen Zeit ist es auch durchaus schon mal förderlich, irgendwas mit IT gemacht zu haben. Und ich bin so ein klassischer eigentlich Verwaltungsmensch. Also ich komme irgendwo mal aus dem Büro mit auch handwerklichem Hintergrund. Du brauchst aber auch Leute, die Verwaltung im Büro können. Mhm. Ja, so bunt wie die Welt da draußen ist, ist auch unsere Feuerwehrwelt. Also wir haben vom klassischen Elektriker über den Dachdecker, über den Schreiner bis zu mir, dem Verwaltungsmenschen, alles bei uns beschäftigt.
Dann 18 Monate. Was lernt man da? Also Brandbekämpfung in jeglicher Form, Gas, Ölspuren oder ist viel Theorie oder ist das viel Praxis? Wie muss man sich so die Ausbildung vorstellen?
Sowohl als auch. Du gehst natürlich viel in die Materie. Wie entsteht überhaupt ein Feuer? Weil ich kann ein Feuer nur löschen, wenn ich verstanden habe, wie es funktioniert. Mhm. Auf der einen Seite viel ABC, also atomare, biologische und chemische Stoffe. Die fahren ja tagtäglich bei uns auf der Straße auch rum, wenn man die schönen LKWs mit den orangen Enttafeln. Da lernst du ganz viel drüber, wie kann ich mich davor schützen, wie muss ich mit welchem Stoff wann umgehen, welche Sicherheitsbereiche muss ich einhalten, Explosionsgefahren, also Gasaustritte lernst du was zu. Du lernst natürlich die klassische Brandbekämpfung, wie kann ich welchen Brand am besten, effektivsten bekämpfen, wie kann ich Menschen retten, technische Hilfeleistungen, wie gehe ich bei Verkehrsunfällen vor. Also das komplette Portfolio. Und uns hilft es im Einsatz nicht nur das, was wir gelernt haben, sondern also nicht das, was wir in der Feuerwehrausbildung gelernt haben, sondern das, was unsere Kollegen und Kolleginnen aus ihrer vorherigen Ausbildung mitbringen. Weil es ist total hilfreich, bei einem Dach, wo vielleicht Dachpfannen runterfallen, den Dachdecker dabei zu haben, den ich einfach mal nach seiner Meinung fragen kann, weil er Ahnung davon hat. Genauso hilft es mir als Führungskraft total, wenn ich einen Elektriker dabei habe und ich muss an einem Haus vielleicht den Strom ausschalten. Dann habe ich natürlich meine Fachkräfte dabei und kann sagen, hier, bitte helf mir doch.
Guck mal, wenn eine Bank brennen würde, käme ich ins Spiel. Als Banker.
Ja. Du könntest uns vielleicht sogar dann sagen, wie wir am besten in den Tresorraum kommen.
Ja, genau. Ja.
Also so funktioniert Feuerwehr.
Okay. Ja,
du lernst alles, was das technische Know-how angeht, was so Theorie angeht, Physik, Chemie und alles, was so dazugehört, was man sich so vorstellen kann. Das Berechnen, dann lernst du die Fahrzeugtechnik. Das kommt ja auch noch dazu. Du musst ja auch die Fahrzeuge noch bedienen. Wir haben nicht nur große rote Autos, sondern da ist auch noch ganz viel Beladung drauf, die bedient werden möchte.
Muss die auch jeder fahren können? Also braucht man dann auch speziell den Führerschein dazu? Muss jeder fahren können?
Also bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht. Mhm. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, da haben wir auch alles. Ne? Da haben wir auch vom Friseur, übertrieben gesagt, klar, bis zum Verwaltungsmenschen über alle Ausbildungsstände, über studierte Kollegen und Kolleginnen. Da fängst du an mit einer feuerwehrtechnischen Ausbildung. Da musst du das Auto nicht zwangsweise fahren können. Irgendwann kommst du da willst du eigentlich auch irgendwann hin, dass du das selber fahren darfst. Bei der Berufsfeuerwehr ist es so, da musst du den LKW-Führerschein machen und bei uns muss jeder den LKW auch fahren können, ja.
Aber das ist natürlich dann in 18 Monaten auch wirklich insgesamt ein volles Paket, was man dann da bekommt, ne?
Ja, ich war froh, dass ich Vorwissen hatte, auf dem man sich nicht ausruhen kann.
Ja.
Und ich war auch froh, dass ich zu dem Zeitpunkt schon meinen LKW-Führerschein hatte, weil ich konnte mich dann auf meine Laufbahnprüfung und auf meine Rettungssanitäterausbildung konzentrieren. Musste nicht noch parallel, wie viele meiner Kameradinnen und Kameraden, die mit mir in der Grundausbildung waren, noch den LKW-Führerschein machen und dafür auch noch lernen. War ein echt guter Vorteil.
Ah, total interessant. Ich habe das auch so verstanden, da wird auch nicht unterschieden, ob sich jetzt eine Frau bewirbt oder ein Mann. Die Ausbildung ist für alle gleich, ne?
Ja.
Und
auch die Einstellungsvoraussetzung.
Okay, und wo findet die Ausbildung dann statt? Wahrscheinlich hier in Hahn, weil da wäre dann wahrscheinlich ein bisschen dünn gesät, die Klasse. Das wird wahrscheinlich irgendwo gebündelt in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf oder in der Bezirksregierung oder im Kreis. Oder wo findet das dann statt?
Auch total unterschiedlich. Wir haben seit ein paar Jahren tatsächlich eine eigene Feuerwehrschule im Kreis Mettmann, die sitzt halt direkt unter der Leitstelle. Also wenn man nach Mettmann fährt, neben der Kreispolizeibehörde steht so ein anderes großes Gebäude.
Stimmt, da ist so ein Fenster, wo es brennen kann, ne? Wo man so von außen löschen kann, ne? Habe ich da mal gesehen.
Ja, genau. Das sieht man immer schön von der Straße aus. Für gewöhnlich, wenn da Feuer rauskommt, dann soll das tatsächlich auch so sein. Dann sind da Kollegen und Kolleginnen der Feuerwehren, berufliche Feuerwehren oder freiwillige Feuerwehren, die da gerade eine Übung machen. Dann darf da auch Feuer rauskommen. Genau, da ist das im Prinzip an der W7 ist das Gebäude. Also da haben wir auch eine eigene Feuerwehrschule. Da bilden wir jetzt mittlerweile aus.
Ah, okay, mega.
Ich bin damals noch nach Bocholt gegangen in die Grundausbildung. Die haben auch eine Feuerwehrschule. Klar, alle großen Berufsfeuerwehren haben Feuerwehrschulen. Der Bedarf an Feuerwehrkräften ist aber immens hoch, sodass die meisten Feuerwehrschulen nur noch für ihren eigenen Bedarf ausbilden können. Das wird in den nächsten Jahren weiter wachsen.
Und in den Einsatz kommst du dann da eigentlich nur rein, kommst du auch während der Ausbildung rein oder heißt das während der Ausbildung, nee, konzentriere dich mal darauf oder fährst dann auch schon Einsätze?
Ja, genau, das ist eine spannende Frage. Wie gliedert sich denn überhaupt so 18 Monate Ausbildung? Was mache ich denn da? Sitze ich da nur in der Schule? Nee, ganz im Gegenteil. Also man hat So ein 6 Monate Schulblock, da lernt man alle Grundkenntnisse, geht durch verschiedenste Zwischenprüfungen, macht seinen Rettungssanitäter, macht sein Praktikum im Krankenhaus auf dem Rettungswagen, fährt da schon auf dem Rettungswagen mit raus. Und dann geht man ins Wachpraktikum für 6 Monate am Ende des Tages. Und da fährt man alles mit, was so kommt. Auch so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Manche fahren nur im Tagesdienst, bei kleineren Wachen, so wie bei uns hier in Hahn. Da fährst du in 24 Stunden oder in so einem Mischdienst, da hast du ein bisschen Tagesdienst. So machen wir es mit unseren Auszubildenden. Die sind gewisse Tage im Tagesdienst, damit wir Ausbildung mit denen nochmal machen können, das Erlernte festigen können und dann fahren sie auf der Wachabteilung mit.
Jetzt sehe ich ja, du hast so tolle Schulterklappen.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein Dienstrang zu sehen, wenn man da zwei so rote Streifen sieht und so. Ne? Ich denke mal, ihr habt da so eine Kaskade, ne, so mit Diensträngen. Wie heißt man denn erstmal, wenn man fertig ist? Was hat man denn da für einen Dienstgrad, wenn man so frisch rauskommt aus der Ausbildung?
Genau. Wenn wir aus der beruflichen Ausbildung rauskommen, dann bist du Brandmeister.
Brandmeister. Und du bist jetzt ein Oberbrandmeister, weil du 2 Streifen hast, oder?
Ja, das ist tatsächlich mein ehrenamtlicher Dienstgrad.
Ach so.
Ja. Es ist so ein bisschen, das ist noch schwieriger zu verstehen, wie die Strukturen der Feuerwehr für jemanden, der damit nichts zu tun hat. Vor allem, weil wir zwischen beruflich und ehrenamtlich so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Im Hauptberuf bin ich tatsächlich mittlerweile Hauptbrandmeister. Und da bei Beamten an dem Dienstgrad immer eine Besoldung hängt, ist das nicht deckungsgleich mit den Dienstgraden der Freiwilligen Feuerwehr. Bei der Freiwilligen Feuerwehr fängst du als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Anwärterin an. Einfach nur eine rote Umrandung auf einer leeren Schulterklappe. Dann wirst du nach deiner Probezeit zur Feuerwehrmann, respektive Feuerwehrfrau. Und dann geht das halt durch. Oberfeuerwehrfrau, Hauptfeuerwehrfrau, Mann. Und dann kannst du Unterbrandmeister werden. Das ist der Truppführer. Es ist so, ja, man kann schon sagen, so die kleinste Führungsebene, die wir somit auf dem Auto haben. Ja, der führt seinen Trupp, den Angriffstrupp zum Beispiel, der ins Feuer reingeht. Und dann wirst du Brandmeister, wenn du eine Gruppenführerausbildung machst. Dann darfst du halt so ein Auto mit 8 Leuten plus dir selber mit 9 Menschen führen und in den Einsatz bringen. Dann bist du im Ehrenamt Brandmeister.
Jetzt bist du aber schon ein paar Jahre dabei. Kannst du dich noch an deinen allerersten Einsatz erinnern?
Oh, mein allererster Einsatz.
Und was dir damals dann durch den Kopf ging?
Also was mir durch den Kopf ging, als die erste Alarmierung kam, das wirst du nicht vergessen. Da geht der Adrenalinspiegel hoch. Du bist super nervös. Du musst dich erstmal irgendwie zu Hause sortieren. Ja, du bist jetzt nicht in der gewohnten Umgebung im Gerätehaus, sondern kommst ja von zu Hause als Ehrenamtlicher. Und dann denkst du ganz viel darüber nach, boah, ich muss jetzt schnell sein, ich muss irgendwie zum Gerätehaus und wer ist dann schon da? Und welche Funktionen dann darfst du noch nicht alles machen am Anfang in der Freiwilligen Feuerwehr, weil du deine Ausbildung über mehrere Jahre da dann machst? Ja, da ist man hyper nervös. Gar nicht die Frage. Aber was war mein erster Einsatz? Oh, da muss ich echt in mich gehen. Komme ich gleich vielleicht drauf.
Ja, okay. Aber dann bist du dahin und dann hast du da deine kleinen Motten im Spind und ziehst dich dann da um oder zieht man sich zu Hause um und fährt dann mit voller Montur? Nee. Also alles da im du hast gesagt Gerätehaus. Wir haben sowas ja auch in Grüten. Ne? Ein Gerätehaus haben wir, glaube ich, auch in Grüten.
Genau, da habe ich tatsächlich angefangen, deswegen spreche ich da auch noch von dem Gerätehaus. Also ich habe im Löschzug Grüten angefangen. Ja. Jetzt mittlerweile wohne ich hier in Hahn. Bin jetzt auch hier im Löschzug auf der Nordstraße.
Warum haben wir eigentlich 2? Das ist auch Quatsch, oder?
Es geht einfach darum, dass wir unsere Ausrückezeiten einhalten können. Wir sprechen davon Schutzzielen, die wir erreichen wollen. Das hat jeder irgendwie schon mal gehört. Mhm. Die Feuerwehr ist in 8 Minuten bei dir zu Hause.
Gut, jetzt ist aber Hahn und Grüten ja auch nicht weit auseinander. Ne? Ist das trotzdem sinnvoll?
Ja.
Also braucht man das tatsächlich?
Ja, das brauchst du. Du musst überlegen, wenn wir von der Hauptwache rausfahren, nachts, brauchen wir 90 Sekunden, dann sitzen wir im Auto. Das sind aber schon 1,5 bis 2 Minuten, die sind weg. Jetzt habe ich noch 6. Und 6 Minuten nach Grüten zu fahren, das ist sportlich.
Das stimmt, ja.
Selbst wenn ich das schaffe, in 8 Minuten in Grüten zu sein, dann bin ich nur mit 6 Mann vor Ort, mit 6 Leuten. Und um mein erstes Schutzziel zu erreichen, brauche ich 10. Jetzt springe ich wieder den ehrenamtlichen Teil. Du merkst, ich springe immer so ein bisschen hin und her. Ich hoffe.
Das liegt aber daran, weil du auch ehrenamtlich noch tätig bist über die Jugendarbeit, ne?
Ja, nicht nur Jugendarbeit. Ich fahre auch noch in der Einsatzabteilung im Ehrenamt mit.
Warum das denn? Wo ist denn da der Sinn? Wo ist denn da der Sinn?
Ich kriege von Feuerwehr nicht genug.
Ach so. Du gehst also abends nach Feierabend nach Hause und freust dich, wenn du dann wieder raus kannst.
Ja, also ich freue mich immer, wenn ich nicht raus muss, ja, weil dann geht es dir, dann geht es den Zuhörern gut. Aber ich fahre tatsächlich, ich komme daher, ich komme aus dem Ehrenamt, ich habe da meine Leidenschaft entdeckt und bin mit Herzblut nach wie vor dabei.
Dann kann ich ja die nächste Frage selber beantworten, weil die wäre gewesen, gibt es Momente, in denen du denkst, warum tue ich mir das eigentlich an? Nein.
Also, du hast den Vorteil, im Gegensatz zu den Zuhörern, du siehst meinen Gesichtsausdruck. Nee. Ja. Nee. Nein, also gab es in den letzten 11 Jahren nicht, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum tue ich mir das an? Mhm. Ja, es gibt manchmal Momente, wenn man so viel macht, und das wird, kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ja, dann fragt man sich, muss ich denn so viel machen oder kann ich mal was abgeben oder ein bisschen kürzer treten? Mhm. Das schon.
Na gut, die Kinderarbeit und die Jugendarbeit, die liegt dir ja nun mal wirklich am Herzen. Ich glaube, das wäre ja ein Ehrenamt, was du jetzt ungern aufgeben wollen würdest. Während so ehrenamtlich Einsätze fahren, das wäre ja ein Thema, das könnte man auch sagen, komm, das schränke ich mal ein, wenn es einem zu viel werden würde wahrscheinlich, ne?
Ja, das könnte man machen, aber wenn du mit Herzblut dabei bist, dann machst du das nicht.
Ja, ja.
Ich war, also, ich bin jetzt ja schon ein bisschen lebenserfahren, möchte ich sagen. Also, bin ja irgendwie so in der Mitte meines Lebens angekommen. Ich möchte ja auch, wenn ich irgendwo Hilfe benötige, dass genügend Leute in angemessener Zeit da sind. Mhm. Und fast alle Kollegen, die bei uns auf der Wache tätig sind, die kommen ja nicht nur alle hier aus Hahn, die bei uns arbeiten.
Ach so, hätte ich jetzt gedacht.
Nee. Gibt auch ganz viele, die von weiter weg kommen, die eine Stunde Anfahrt haben. Auch die sind fast alle in ihren Städten in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Virus. Man muss dafür geboren sein, dass, wenn es sich einmal angesteckt hat, dann bist du dabei. Und dann
okay, aber das war jetzt meine Frage. Du meinst jetzt die Berufsfeuerwehrleute.
Ja.
Die sind in ihren Städten noch ehrenamtlich unterwegs. Aber ich sag mal, die ehrenamtlich hier in der Feuerwehr, also nur ehrenamtlich arbeiten, die kommen doch wahrscheinlich alle aus Hahn dann hier.
Ja, die müssen alle aus Hahn kommen. Es gibt so eine kleine Ausnahme, wenn du quasi auf der Stadtgrenze wohnst, dann kann das zugelassen werden, dass du dann auch hier mitmachst, obwohl du auf der Stadtgrenze nach Solingen wohnst. Mhm. Es macht aber ja wenig Sinn, jemanden im Ehrenamt aus Leverkusen zu haben, der bei uns hier tätig ist, bis der hier an der Wache ist.
Na eben.
Fährt ja schon mal eine gute Dreiviertelstunde.
Ist das auch dann so Löschzug Grüten? Das wird von Grütnern gemacht, die da wohnen?
Ja.
Ja, also wirklich, wirklich so im Stadtteil oder im Viertel, wo man ist, oder halt in dem Gebiet, dass es möglichst schnell geht, kurze Wege und los geht's, ne?
Ja, genau.
Okay.
Wenn ich jetzt, ich wohne jetzt hier Kölner Straße, das wird ja vielen ein Begriff sein. Ich brauche so, nachts brauche ich so gute 5 Minuten, bis ich an der Wache bin. Ja, mit dem Auto, also laufen brauche ich länger, aber mit dem Auto so gute 5 Minuten. Mhm. Und so trudeln wir dann alle ein. So, es gibt einen ganzen großen Teil, der innerhalb von 5 Minuten an der Wache ist, und dann fahren wir halt mit dem ersten Auto danach. Und das beantwortet dann mal wieder deine Frage. Wenn ich mit 6 Leuten hauptamtlich nach Grüten fahre, jetzt 5 Minuten brauche, bis die Leute auf der Wache sind, dann bin ich so nach 7 Minuten vielleicht ausgerückt mit der Freiwilligen Feuerwehr. Dann schaffe ich nicht mehr die 4 Leute, die ich noch bräuchte, um mein erstes Schutzziel zu erreichen, nach Grüten zu kriegen.
Mhm.
Ganz im Gegenteil. In Grüten, die wohnen sogar alle noch viel näher am Gerätehaus. Die brauchen vielleicht so 2-3 Minuten, bis sie am Gerätehaus sind.
Mhm.
Wenn die dann rausfahren, dann haben die ja kurze Wege. Also in Grüten hast ja Fahrwege von 2-3 Minuten.
Ja.
Und dann treffen die sich mit der hauptamtlichen Wache zusammen, und dann hast du die 10 Menschen, die 10 Personen, die 10 Funktionen, so davon sprechen wir immer. Wir sprechen immer von Funktionen an einer Einsatzstelle. Dann hast du die halt in 8 Minuten an der Einsatzstelle.
Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die jetzt in Anführungszeichen nur das Feuer löschen sollen, also die sitzen da drauf und kriegen ihre Befehle oder wie man das nennt, ne?
Ja.
Einer muss ja jetzt die Befehle geben, der Einsatzleiter oder der Truppführer oder sowas, ne? Der hat ja jetzt auch nur die paar Minuten, um sich auf den Einsatz vorzubereiten. Wie kriegt der denn die notwendigen Informationen, dass der weiß, so, du gehst dahin, oder wird das vor Ort entschieden?
Das wird vor Ort entschieden. Also du hast feste Trupps auf den Autos, ne? Du hast deinen Angriffstrupp, du hast deinen Wassertrupp, du hast deinen Schlauchtrupp, wenn du ein vollbesetztes Auto hast.
Spricht man da schon über den Einsatz? Aber wenn man gehört hat, da brennt ein Auto, spricht man da schon? Was machen wir gleich?
Ja.
Okay.
Also je mehr Informationen ich im Vorfeld habe, jetzt sitze ich ja vorne rechts, da sitzt die Führungskraft, da sitze ich ja auch ganz oft.
Also vorne rechts der Beifahrer, der klassische Beifahrersitz oder was?
Ja.
Da sitzt immer die Führungskraft?
Da sitzt die Führungskraft, ja. Vorne rechts sitzt immer der, der die Verantwortung trägt. Hat mehrere Vorteile, ne? Die Trupps hinten rüsten sich unter Umständen, wenn wir jetzt von einem Feuer reden, mit Artenschutz aus, um sich gegen die Artengifte zu schützen, die uns an einer Brandstelle begegnen. Und du vorne hast einfach die Möglichkeit, nochmal auf der Melder zu gucken, was hat die Leitstelle gemeldet. Du funkst mit der Leitstelle, vielleicht hat die Leitstelle ja schon andere Erkenntnisse, weil es mehrere Anrufer gibt. Da brennt es wirklich oder da brennt Folgendes, der Brand ist ungefähr so groß. Das sind alles wichtige Erkenntnisse für uns, um uns gedanklich auf den Einsatz vorzubereiten. Und da beginnt für mich als Gruppenführer auch immer die Erkundung. Egal, ob es eine Brandmeldeanlage ist, dann habe ich noch so Objektpläne, da kann ich reingucken, welche Stoffe habe ich denn vielleicht in der Firma, zu der ich fahre. Also in der Regel sind es ja große Objekte, die überwacht werden. Wo muss ich anfahren? Worauf muss ich besonders achten? Da kann ich mich dann schon drauf vorbereiten. Was mich letztendlich aber erwartet, das weiß ich immer erst vor Ort.
Aber da muss man dann ganz schnell entscheiden können, ne? Oder?
Ja, das lernst du tatsächlich in der Führungsausbildung. Wir sprechen da von einem Führungskreislauf, den wir permanent durchlaufen. Ja, es ist immer eine Erkundung, eine Entschlussfassung und eine Befehlsgebung. Und wenn du diesen Kreis einmal durchlaufen bist, das dauert hinter vielleicht 10, 15 Sekunden. Ne? Du gehst ums Gebäude, dann bist du immer in deinem Kreis. Und dann siehst du ja schon, hast du Erfahrung, du hast was gelernt. Und dann siehst du ganz viele Gefahren. Und dann musst du abschätzen, welche Gefahr ist jetzt am größten und was muss ich zuerst beseitigen mit den Kräften, die ich da habe?
Ja, jetzt mache ich aber mal ein blödes Beispiel. Ich kenne mich ja wieder nicht aus.
Ja.
Also der Truppführer guckt sich das an, geht einmal ums Haus und sagt mir dann mit meiner Atemschutzmaske so, du gehst jetzt rein im ersten Stock, da ist das Glutnest, das musst du jetzt löschen. Jetzt sehe ich das vielleicht anders. Ich sage, will ich aber jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht rein, ja. Habe ich Schiss oder sowas? Oder warum auch immer? Und ich sehe das ganz anders. Also wird dieser Einsatzbefehl, entsteht ja auch mit dem Trupp, der sich ja kennt, so ein bisschen in Teamwork? Also dass man sich beratschlagt und sagt, komm, wenn du da reingehst, dann machen wir es so und so. Oder sagt er einfach stumpf seine Befehle und ich muss dann da rein?
Teils, teils. Es kommt drauf an. Ja, also der Gruppenführer, der die Befehle gibt von dem Fahrzeug, der gibt das an seine Truppführer weiter. Der Truppführer sind immer zwei Personen. Der nimmt den Befehl entgegen und führt den für gewöhnlich einfach aus. Ich bin ein Freund der Führung. Ja, wir können an der Einsatzstelle nicht diskutieren, weil da haben wir keine Zeit für. Wenn wir an der Einsatzstelle eine Entscheidung treffen, dann muss sie durchgesetzt werden und dann muss sie jetzt passieren, weil bei uns geht es manchmal um Sekunden. Wenn aber ein Truppführer, gerade erfahrene Truppführer, mir sagen, ey, ich habe da gerade was gesehen, hast du das auch im Blick gehabt? Dann kann ich für mich nochmal reflektieren, ja, habe ich nicht. Oder hast du vielleicht daran gedacht? Du hast in so einer Einsatzlage, die etwas größer ist, hast du tausende Gedanken, die gleichzeitig in deinem Kopf abspielen. Du hast acht Personen, die du beschäftigen musst, auf die du aufpassen musst. Du bist für die Sicherheit verantwortlich. Und du hast unter Umständen ja vielleicht in so einem brennenden Haus, wenn wir so der Worst Case, dann hast du vielleicht auch noch Personen im Gebäude. Und Menschenleben ist das höchste Gut, was wir schützen wollen. Wir dürfen trotzdem nicht unsere Sicherheit außer Acht lassen. Ja, also in ein Gebäude, wo ich weiß, wenn ich meinen Trupp jetzt da reinschicke, der kommt da nicht mehr raus, weil das Gebäude in den nächsten Sekunden einstürzt, schicke ich keinen mehr rein. Mhm. Auch die Entscheidung muss man manchmal schweren Herzens treffen, vielleicht an der Stelle. Ja, aber das gibt's auch nicht. Also diskutiert keiner. Und jeder, der sich Artenschutz aufzieht, die brennen ja genauso vor Leidenschaft. Und gerade auch mehr.
Ich hoffe nicht, dass sie brennen, aber
du arbeitest darauf ja hin, dass du in den Innenangriff darfst. Es klingt so ein bisschen, ja, vielleicht schon ein bisschen schizophren an der einen oder anderen Stelle. Ja, warum sollte ich irgendwo reinlaufen, wo eine Gefahr besteht, wo alle anderen raus wollen?
Ja, eben. Ja. Also für mich wäre das absolute Worst-Case-Szenario, wenn ich in so ein brennendes Ding rein müsste. Ich sehe nichts. Ich bin auf meinen Sauerstoff angewiesen. Ich weiß gar nicht, was mich da drin erwartet. ich weiß gar nicht, finde ich wieder raus? Das sind auch alles so solche Dinge, ja?
Das hast du ja gelernt. Dafür nehmen wir nehmen immer einen Schlauch mit rein, wir haben immer eine Rückzugssicherung, wir haben immer einen Weg, der uns nach draußen führt. Und die Unfälle, die passieren, die sind meistens tatsächlich auf menschliches Versagen zurückzuführen, weil irgendwas außer Acht gelassen worden ist. Aber es ist in ganz vielen anderen Bereichen ja auch so. Das ist ja nicht nur bei uns bei der Feuerwehr so. Ja, wir lernen ja in der Freiwilligen Feuerwehr über viele Jahre, lernst du, mit der Gefahr umzugehen, mit der Gefahr Feuer auch umzugehen.
Darf man denn als Feuerwehrmann auch Angst haben oder ist das auch wichtig, Angst zu haben?
An der einen oder anderen Stelle, ja. Aber ich spreche vielleicht ungern von Angst, Respekt. Du solltest immer Respekt vor dem Feuer haben. Also wenn wir wirklich beim Worst Case bleiben, ne, wir haben ja noch viele andere Gefahren und auch viele kleinere Sachen, wo dich, ist ja nicht so, dass wir uns tagtäglich in die höchste Lebensgefahr begeben. Wir müssen nur damit rechnen, dass es dazu kommt. Respekt davor, was du tust und mach es immer mit Köpfchen. Denk drüber nach und renn nicht wahllos irgendwo rein. Ja, schätze es ab, mach eine Einschätzung und wenn es zu gefährlich wird, geh auch mal einen Schritt zurück. Ist vollkommen okay. Und das, wenn wir jetzt, hat sie eben nach so Einsätzen gefragt. Jetzt erinnere ich mich gerade an die Einsätze 2021 Hochwasser. Da ist mir auch kurz das Herz in die Hose gerutscht an vielen Stellen. A, hatte ich an dem Tag Dienst, 24-Stunden-Dienst, war viel unterwegs auf der Straße, habe viel gesehen. Und wenn dann so ein Trafo auf einmal geflutet wird und der einen Kurzschuss kriegt, so ein 10 kV-Trafo, wenn da ein Kurzschuss drin passiert, das ist ganz schön laut. Da ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht und ich hatte kurz Angst. Natürlich. Wem geht das nicht so? Also wir sind ja keine Übermenschen.
Ist das so einer der Einsätze, wo du sagst, der war so in deiner Karriere oder das, was du so überblicken kannst für die Feuerwehr hier in Hahn und Grüten, so einer der außergewöhnlichsten Einsätze oder gibt es auch noch andere, wo du sagst, die sind mir so im Gedächtnis geblieben?
Ja, es ist mit Sicherheit einer der Einsätze, also es ist ja nicht ein Einsatz gewesen, es ist ja eine Einsatzlage über verschiedene Einsatzstellen gewesen. Das ist mir prägend in Erinnerung geblieben. Aber ich glaube alle, die irgendwie damit zu tun hatten, denen ist was prägend in Erinnerung geblieben. Kann man sich auch nicht vorstellen. Also die Natur, was da für Gewalten wirken, nach wie vor wirklich Respekt. Und da denkt man oft drüber nach. Man denkt auch da oft drüber nach, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf einer Grenze gegangen ist als Einsatzkraft, wo man gesagt hat, oh, hätte für mich auch gefährlich werden können.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist ja Gott sei Dank auch so eher mal die Ausnahme. Solche ganz gefährlichen Einsätze, außergewöhnlichen Katastrophenlagen, Riesenbrände oder halt verletzte Personen, Todesfälle. Ne, ich habe immer noch dieses Zugunglück von Enschede so vor Augen. Ne? So als da die Bilder gezeigt wurden, was da die Rettungskräfte sich ansehen mussten. Mal so als ein Beispiel, das ist mir persönlich noch sehr stark in Erinnerung geblieben, weil das einfach auch eine Einsatzlage war, total unübersichtlich, riesengroß. Überlebende, verletzte, tote Menschen auf einem ganz großen Gebiet auch verteilt. Also sowas ist ja Gott sei Dank die Ausnahme. Ne? Deshalb, jetzt kommen wir mal zu so einem typischen Tag Wache in Hahn oder was macht man denn da so? Also wenn so ein typischer Tag ist und es passiert nichts, was macht man denn dann da so?
Oh, man macht total viel. Jetzt könnte man denken, so ein Feuerwehr Mensch, der sitzt den ganzen Tag rum und wartet, dass der Melder geht und die Durchsage auf der Wache ertönt, dem ist bei weitem nicht so. Es fängt morgens früh, ich gehe einfach mal so einen klassischen Tagesablauf durch, wenn nichts passiert.
Ja.
Ja. 8 Uhr antreten. Fahrzeugeinteilung, wer übernimmt welche Funktionen auf dem Auto? Ja, wir sprechen hier wieder von dem beruflichen Teil. Und dann geht es ans Fahrzeug checken. Das heißt, wir überprüfen jeden Morgen unsere Fahrzeuge und jeden Morgen unser Gerät, mit dem wir arbeiten. Das heißt, sei es das Atemschutzgerät, sei es die Feuerlöschkreiselpumpe, die wir mitführen, über die Gerätefächer, die machen wir von Tag zu Tag, ist immer ein anderes Gerätefach von unserem Löschfahrzeug dran.
Kurze Frage mal dazu, macht ihr das auch in dem Gerätehaus in Grüten? Wird das auch jeden Tag geprüft?
Nee, das nicht. Das
okay, macht dann liegen nur Schläuche und sowas drin wahrscheinlich oder sowas.
Nö, da liegt auch technisches Gerät drin.
Ach so, okay.
Das überprüft die Freiwillige Feuerwehr selber. Wir als Hauptamtliche überprüfen ja auch unsere Fahrzeuge, die wir täglich besetzen.
Mhm.
So. Und da du ja alle 24 Stunden wechseln wir und werden durch die andere Wachabteilung abgelöst. Und dann überprüfen wir einmal unser Equipment. Ist noch alles da? Ist nicht irgendwo wo an der Einsatzstelle liegen geblieben? Funktioniert noch alles? Und wie das mit so technischem Gerät ist, das geht ja auch mal kaputt. auch ohne das Zutun. Und gestern hat es noch funktioniert und heute funktioniert es nicht mehr. Also das prüfen wir jeden Tag. Dann gucken wir, funktioniert das Blaulicht, funktionieren die Lichter an dem Fahrzeug noch und so weiter. Und dann ist die erste Stunde schon ganz, ganz schnell vorbei. Ja, dann frühstücken wir tatsächlich zwischendurch auch mal ein kleines Brötchen. Und dann geht's in den Arbeitsdienst. Auf so einer Wache sind 100 Dinge zu erledigen. Da muss Öl irgendwo bei einem Auto nachgefüllt werden. Da muss irgendwo ein Glühbirnchen gewechselt werden. Da muss irgendwas repariert werden. Es gibt immer irgendwas zu reparieren. Wer ein Haus hat, weiß, dass an einem Haus viel ansteht. Und wenn man da noch viel mehr Technik drin hat, weiß man, an Technik gibt es immer was zu tun. Dann müssen wir ein bisschen aufräumen. Da muss ein bisschen Ordnung geschaffen werden. Dann muss ein bisschen Verwaltung gemacht werden. Die Schläuche müssen gewaschen werden. Die Pressluftatmer, die müssen überprüft werden. Also viel Geräteprüfungen, die da auch laufen, wiederkehrende Prüfungen. Und dann ist quasi schon Mittag.
Und das muss man wahrscheinlich auch alles dokumentieren, ne, was man da gemacht hat. Ne? Das ist ja heute in Deutschland, wir sind ja in Deutschland, Bürokratie ist wahrscheinlich auch da vorhanden, dass man sagt, natürlich. So, da muss ich, habe ich meine Bücher, da muss ich mal eintragen, so, dann und dann habe ich das geprüft und gecheckt.
Ja, ne? Mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen digitaler
unterwegs. Hör ja. Darauf.
Also das 21. Jahrhundert hält auch bei den Feuerwehren so langsam Einzug.
Ihr habt schon ein Faxgerät.
Ich glaube, wir haben, ich bin da, doch, wir können noch Faxe empfangen. Ich musste gerade überlegen. Wie gesagt, es gibt 100 Dinge, die du dann erledigen musst oder reparieren musst, die sauber, die Fahrzeuge müssen gewaschen werden. Ja, die bleiben ja nicht von alleine sauber. Jeder, der ein Fahrzeug zu Hause stehen hat, weiß, wenn ich das zu lange fahre, dann sieht das irgendwann nicht mehr so schön aus. Und unsere Fahrzeuge müssen halt immer einwandfrei funktionieren. Dementsprechend halten wir die auch in Stand. Ja, dann darf man nicht vergessen, wir sind 24 Stunden auf der Wache.
Mhm.
Das heißt, wir haben mittags nochmal Bereitschaftszeit. Heißt, ja, wir bleiben auf der Wache. Wir können unsere Pause nicht wie ein normaler Arbeitnehmer da verbringen, wo wir denn gerade wollen. Wir müssen ja immer zu unseren Fahrzeugen. Aber dann hat man so ein bisschen Zeit zum Austausch mit den Kollegen. Dann kann man sich mal zurückziehen, kann man ein Buch lesen, kann vielleicht auch mal nochmal ein Stündchen die Augen zumachen. Und dann geht es nachmittag weiter. Und das, was wir gelernt haben, das müssen wir ja auch regelmäßig üben. Dann gibt es Fachunterrichte. Das heißt, die Feuerwehrwelt, ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, muss man sagen, lernt ja ständig. Es ist nicht damit getan, 18 Monate Grundausbildung fertig. Das ist ein ständiges Lernen und es kommen immer neue Dinge dazu. Techniken verändern sich, es gibt neue Erkenntnisse und das, ja, dann gibt es Fachunterrichte dazu. Dann sind wir ja noch im Rettungsdienst, das heißt, auch da müssen wir immer up to the date bleiben. Gibt es vielleicht neue Medikamente, Gerätschaften haben sich geändert. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Gerätschaften wir so haben oder Dinge, die wir bedienen können müssen. Da musst du in Übung bleiben. Und wenn du nicht in Übung bleibst, dann kannst du es nicht mehr sicher anwenden.
Das übt ihr auch da in der Wache, oder? In der Nordstraße, oder?
Ja. Also. Genau. Dann machen wir Einsatzübungen, dann machen wir vielleicht kleinere Übungen. Wir gucken uns Geräte an. Wir betreiben, wenn wir Auszubildende haben, dann Ausbildung mit denen. Machen gezielte Unterrichte mit denen. Wir haben meistens noch so ein paar Schrottautos da stehen, an denen über technische Hilfeleistung. So eine Übung dauert gut und gerne mal eine Stunde, anderthalb. Je nachdem, was wir machen, auch mal zwei. Dann müssen wir Belastungsübungen jährlich nachweisen. Das heißt, du hast eben schon mal angesprochen, wir müssen uns ja auch körperlich fit halten. Das heißt, wir haben einen Sportraum, dann geht's für die Kollegen zum Sport, dann müssen wir unsere Fitness nachweisen in Übungen, wir müssen einmal im Jahr in eine Atemschutzübungsstrecke, die ist auch jetzt mittlerweile im Mettmann, da müssen wir einen Parcours ablaufen, wir müssen Fahrrad fahren, wir müssen eine Endlosleiter steigen, das sind alles so Dinge, die müssen im normalen Wachalltag mit untergebracht werden. Wir brauchen Unterrichte zu Unfallverhütungsvorschriften, Unterweisungen im Artenschutz jährlich. Also wir müssen ganz, ganz viele Dinge machen und uns fortbilden und am Ball halten. Ja, und dann ist der Tag quasi schon fast zu Ende. Dann sind wir schon fast bei 18 Uhr. Um 18 Uhr gibt es bei uns auf der Wache Abendessen. Dann essen wir tatsächlich immer gemeinsam.
Und, kocht ihr dann da oder wie?
Ja. Achso. Genau. Wir kochen dann zusammen. Ja, mal sind es ein Kollege, der kocht, mal sind es fünf Kollegen, die kochen. Kommt immer so drauf an, wer gerade so im Dienst ist. Aber es wird jeden Tag gekocht bei uns auf der Wache.
Ja, ja. Aber das ist dann schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, ne? Doch, so, ne? Also ist dann schon so ein bisschen, nicht nur Kollegen, das ist schon ein bisschen intensiver dann, glaube ich, ne?
Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Das ist fast wie eine zweite Familie. Ja, du verbringst wenn du im 24-Stunden-Dienst bist, verbringst du ganz, ganz viel Zeit mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben in Hahn 2 Wachabteilungen plus den Rettungsdienst. Pro Wachabteilung sind wir 20 Personen, wovon immer 6 im Brandschutz im Dienst sind, plus 2 Beamte, die im Rettungsdienst mitfahren, das heißt 8 feuerwehrtechnische Beamte im 24-Stunden-Dienst. Und dann haben wir nochmal 2 Angestellte im 24-Stunden-Dienst für die RTWs. Plus tagsüber kommen nochmal 2 Angestellte dabei für den dritten RTW, plus 2 Angestellte für den Krankentransportwagen. Plus den Tagesdienst, der so diese ganzen Verwaltungstätigkeiten macht.
Schon sehr vielseitig, ne? Also vielseitig. Also wirklich von den am Auto rumschrauben, über Kochen bis Verwaltungstätigkeiten und natürlich dann die Einsätze, ne, professionell durchführen. Das ist schon Wahnsinn.
Zwischendurch noch deine Wäsche waschen.
Aber nicht auf der Wache, oder?
doch, unsere Einsatzkleidung und unsere Dienstkleidung waschen wir auf der Wache.
Ich habe gehört, diese Feuerwache ist ja noch relativ neu. Ist ja erst ein paar Jahre alt. Die soll jetzt irgendwie aufgestockt werden, habe ich gehört, ne?
Wir haben zu wenig Platz, ja.
Ja, das musst du gleich mal erklären, wieso ihr zu wenig Platz habt. Und das Gerätehaus in Grüten soll ja auch neu gebaut werden. Und wenn ich in Erkrath hoch da unterwegs bin, da ist eine Riesenfeuerwehr gebaut worden. Warum ist das plötzlich so, dass ihr immer mehr Platz braucht?
Wir werden immer mehr Leute.
Ach so.
Das hat unterschiedlichste Gründe. Das hat einmal den Grund, die Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, die Arbeitgeber tun sich immer schwerer, ihre Leute von der Arbeit wegzulassen. Viele unserer freiwilligen Feuerwehrleute arbeiten aber auch gar nicht mehr in Hahn. Ja, früher hast du eher deinen Arbeitsplatz bei dir am Heimatort gehabt. Das ist heute ja nicht so. Viele fahren ja raus nach Düsseldorf, nach Köln, Leverkusen. Dafür kommen andere aus diesen großen Städten wieder zu uns. Ist einfach der Wandel der Zeit. Das heißt, diese Kräfte sind für uns tagsüber so bis 18 Uhr fast gar nicht zu erreichen. Wenn diese Kräfte nicht zu erreichen sind, dann brauche ich was? Dann brauche ich Personal, was ich anstelle, damit wir diese Schutzziele wieder erreichen können. Damit sind wir alleine schon gewachsen. In Grüten, ja, auch da wären es mehr Freiwillige, da sitzen ja nur freiwillige Feuerwehrleute. Auch da wären es mehr Leute, die Fahrzeuge werden größer und die Anforderungen an die Gerätehäuser werden anders. Ja, früher hat man sich in der Fahrzeughalle umgezogen, neben den Fahrzeugen, also direkt neben den Fahrzeugen, mit ganz, ganz wenig Platz. Wenn man aus heutiger Sicherheitsvorschriften oder nach heutigen Sicherheitsvorschriften überlegt, dann ist das ja Irrsinn, sich in einem Fahrweg von einem Fahrzeug umzuziehen, vor allem von einem Großfahrzeug. So, auch da braucht man vielleicht das eine oder andere Fahrzeug mehr. Die Fahrzeuge werden größer.
Okay.
Ist irgendwo hin. Und das bringt dann einfach den Bedarf mit.
Okay, habe ich verstanden. Ja. Gibt es denn auch Einsätze oder hast du mal Einsätze erlebt, die vermeidbar waren? Also wo du sagst, so mein Gott, Leute, muss das sein? Oder Mensch, Leute, reißt euch doch mal zusammen oder ja, irgendwie so Sachen, wo ihr dann gerufen werdet, ja, wo auch was passiert ist, aber was man hätte vermeiden können.
Ja, der Ast auf der Straße.
Der Ast auf der Straße?
Ja.
Werdet ihr gerufen?
Durchaus schon mal, ja. Kommt halt immer drauf an, wer vorbeigefahren ist, ja.
Weil der dann so groß ist und weil man ihn selber nicht hätte wegziehen können, oder? Nee. Okay.
Nee.
Der fährt dann dahin, tut den Ast weg und dann war es das wieder.
Ja. Man kann auch, also gibt die unterschiedlichen Einsätze, wo man so denkt, ja, hätte man sich auch, also ich hätte mir da vielleicht selber geholfen. Jetzt darf ich mich aber nicht mit anderen Leuten vergleichen. Ich gehe mit Dingen und auch mit Gefahrensituationen ja anders um als der normale, ich sag mal in Anführungszeichen, der normale Bürger. Ja, ich habe ganz viel gelernt, wie ich mir selbst helfen kann. Der eine oder andere ist dann einfach überfordert. Der eine oder andere ist vielleicht auch überfordert, wenn der Wasserhahn tropft und vielleicht aus dem Waschbecken das Wasser überläuft. Das kann ich den Menschen aber auch nicht verdenken.
Ich habe bisher einmal in meinem Leben die Feuerwehr hier angerufen in Hahn.
Ja?
Jetzt rat mal warum.
Ach, das Keller unter Wasser.
Nein? Komm, ein Versuch noch.
Ja, dann war
Ölspur. Es war bei uns auf der Straße eine riesen Ölspur, wo ich dachte, was ist denn hier passiert? Hier fährt immer der Bus lang. Ich vermute mal, der hat geleckt oder irgendwie sowas. Und dann habe ich einfach tatsächlich die 112 angerufen, weil ich gedacht habe, das ist echt eine Sauerei. Die Autos fuhren da alle schon durch. Das wurde immer größer und immer mehr verteilt. Und da habe ich gesagt, hier ist eine Ölspur. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Als ich abends zu Hause kam, war alles abgestreut. Also das war alles fix und fertig. Also das fand ich super.
Ist durchaus auch super gefährlich. Also ist ja durchaus ein gerechtfertigter Einsatz für die Feuerwehr. Ja, wenn ich gerade viel Öl auf der Straße habe, ist es ja für Motorradfahrer super, super gefährlich, weil es rutschig werden kann. Mhm. Aber auch Öl ist für die Umwelt nicht gerade so förderlich.
Mhm. Wie nimmst du denn die Dankbarkeit der Menschen so wahr? Gibt's auch, oder gibt's, hast du auch schon Situationen erlebt, wo du gesagt hast, also ein bisschen mehr Respekt wäre schon nett?
Ja, sowohl als auch. Es gibt Menschen, die sind unendlich dankbar. Und ich komme dahin, weil ich es halt aus Leidenschaft mache und ich mich dazu berufen fühle, Menschen zu helfen. Und es gibt immer wieder Leute, ich möchte keinem böse sein. Wir haben alle Zeitdruck und wir haben alle irgendwo unser Leben vollgepackt und es wird immer mehr. Das ist so mein Gefühl. Jeder hat immer mehr Päckchen für sich zu tragen und immer weniger Zeit. Nur wenn wir an einer Einsatzstelle sind, wir sperren Straßen für gewöhnlich nicht aus Spaß, sondern um die Sicherheit für uns zu gewährleisten, für die Leute, die der Einsatz gerade betrifft, gewährleisten, aber auch für den, der vielleicht da durchfahren möchte, um auch seine Sicherheit zu gewährleisten. Ich möchte nicht sagen, dass es mich ärgert, aber dass Menschen sich manchmal leichtsinnig in Gefahr begeben, weil die durch unsere Einsatzstellen laufen, bei Gefahrenbäumen, die gerade drohen umzustürzen, wo wir selber nicht einschätzen können, wann ist es denn vielleicht soweit. Das fällt mir schwer, das zu verstehen. Mhm. Ja, da kann ich nur an jeden appellieren, wenn die Feuerwehr dasteht und eine Straße gesperrt hat oder einen Weg gesperrt hat, dann hat das Sinn. Also wir überlegen uns wirklich gut, ob wir Wege zumachen und keinen mehr durchlassen. Und wenn wir es tun, dann haben wir gute Gründe dafür, auch wenn sie vielleicht nicht so offensichtlich sind im ersten Moment. Und ja, wir sind sehr konservativ. Wir gehen immer auf 110% Sicherheit. Gar nicht die Frage. Aber lieber 110% Sicherheit generieren, bevor bei 5% was passiert.
Ja, ich frage das deshalb, weil in den Medien sieht man ja schon, dass gewisse Einsätze so ablaufen, dass auch Rettungskräfte behindert werden, aggressiv angemacht werden oder auch wirklich angegriffen werden. Ja, das ist in den Großstädten zumindest mal so ein Phänomen. Da hat sich gesellschaftlich ja schon etwas getan. Dieser Respekt auch in der Gesellschaft gegenüber Leuten in Uniform hat auch so ein bisschen nachgelassen. Und was mich jetzt mal interessiert in unserer kleinen Stadt hier in Hahn, wenn hier so Einsätze stattfinden, ist das hier noch anders oder merkt man da auch diesen gesellschaftlichen Wandel?
Ich habe das Gefühl, dass es bei uns noch ein bisschen anders ist. Was nicht heißt, dass wir solche Erlebnisse nicht haben. Also das haben wir auch. Vielleicht erlebe ich sie persönlich nicht ganz so oft. Aber ich habe das schon erlebt, dass man mir blöd gekommen ist oder aggressiv gegenüber mir verhalten hat. Meistens ist aber irgendwie Alkohol im Spiel oder irgendwelche psychischen Ausnahmezustände. Das ist dann nicht schön, aber auch das passiert. Ich habe also das Gefühl, das, was ich so in den Medien verfolge, genau wie du oder die Zuhörer, dass es in anderen Städten mehr ist. Aber mag vielleicht auch einfach an der Masse der Einwohner dann liegen. Ja, also wenn wir das ins Verhältnis setzen, ist es prozentual vielleicht das Gleiche.
Okay, verstehe. Ja, kommen wir nochmal zur Jugend. Du hast gesagt, für viele ist der Start zur Feuerwehr über die Jugendfeuerwehr. Dann hast du so im Nebensatz gesagt, naja, Stadt, Jugend, Feuerwehr, Rat, nee, Stadt, Feuerwehr.
Wart, Stadt, genau. Auch ein schwieriges Wort.
Und auch Kreisfeuerwehrwart, ne? Machst du das auch, ne?
Kreisjugendfeuerwehrwart,
genau. Also Wörter könnt ihr auch kreieren, das ist auf jeden Fall der Wahnsinn. So, das sind für dich ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja. Erzähl doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat. Was macht man da? Ist das eine repräsentative Geschichte oder betreust du wirklich Jugendgruppen und warum treffen die sich? Ist das dann nur so ein bisschen Ferienlager, Zeltlager oder ist das auch schon tatsächlich, wie lösche ich ein Feuer und geht man da schon so ein bisschen in die Ausbildung? Ganz viele Fragen auf einmal.
Ich wollte sagen, ich sortiere gerade im Kopf, wo fange ich an? Total vielseitig. Ich fange mal als Stadtjugendfeuerwehrwart an. Mit der Jugendfeuerwehr hier bei uns in Hahn. Ich gehe davon aus, wir werden die meisten Zuhörer aus Hahn generieren bei deinem
Definitiv.
Podcast.
Definitiv, ja, klar.
So. Also fangen wir mal mit uns als Kommune an. Wir haben 35 Jugendliche und ja, warum kommt ein Jugendlicher zu uns? Weil er rote Autos mit blauen Lampen toll findet. Das muss man einfach so sagen.
Und das ist schon direkt wieder die erste Frage. 35, ja. Ist das direkt die Oberzahl oder ist das sehr zufällig die Zahl, die ihr habt? Oder nehmt ihr nicht mehr?
Ich kann personell und fahrzeugtechnisch einfach nicht mehr leisten aktuell.
Okay.
Ja? Mhm. Wir müssen ja die Jugendlichen auch adäquat betreuen können. Mhm. Bei unseren Übungsdienst im Jahr eine Dienstbeteiligung von 80-85%. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, wir stehen jeden Montag, wenn wir Dienst haben, außer in den Ferien. Also diese und nächste Woche haben wir keinen Jugendfeuerwehrdienst. Stehen wir mit ja irgendwann um die 25, 26 Kindern, also Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren bei uns auf dem Hof. Das muss betreut werden. Das heißt, da brauche ich Personal, die das stemmen können.
Das ist aber eine spannende Altersgruppe, 10 bis 18, das ist aber auch ja. Eine breite Range, ne?
Ja, 8 Jahre. 8 Jahre, in denen man sich entwickeln kann. Ich komme gleich mal dazu, wo es dann vielleicht noch sogar ein bisschen spannender wird. Und da machen wir ganz viel. Also wir haben einmal die roten Autos mit den blauen Lampen. Mhm. Ja, da dürfen unsere Kinder, unsere Jugendlichen rein. Wir üben auch mit diesen Fahrzeugen, auch mit der Jugendfeuerwehr. Das heißt, die kriegen dann schon so Brand- und Löschlehre beigebracht, Hilfe zur Selbsthilfe. Wie gehe ich da um? In der Kinderfeuerwehr fängt man mal so an mit, wie wähle ich einen Notruf? Also, da sprechen wir auch schon von einem Teil Brandschutzerziehung. Dann ist Jugendfeuerwehr aber viel mehr. Wir sind nicht, also ich vergleiche das immer so mit dem Fußballverein und ich hatte dir ja irgendwann mal erzählt, ich bin nicht der begabteste Fußballspieler, trotzdem ziehe ich den Vergleich ganz gerne. Die Jugend beim Fußball, die trainieren, Fußball zu spielen und überwiegend Fußball zu spielen. Das ist bei uns ein bisschen anders. Mhm. Ein freier Träger der Jugendhilfe und ja, Feuerwehr, wir wollen unsere Jugendlichen an die Feuerwehr heranführen und denen den Einstieg in die Einsatzabteilung erleichtern. Aber ich sehe unsere Aufgabe, also nicht nur ich, sondern auch das Gesetz sieht unsere Aufgabe etwas anders. Und zwar die Jugendlichen aufs Leben vorzubereiten, den Teamgeist zu fördern, weil Feuerwehr funktioniert nur im Team. Wenn ich da alleine als Führungskraft vorne stehe im Einsatz, dann mache ich einfach gar nichts. Also alleine kannst du bei der Feuerwehr im Einsatz nichts ausrichten. Du brauchst immer dein Team. Nur dann funktioniert's. So ist es übrigens auch bei mir in der Jugendarbeit. Also hätte ich nicht tolle Betreuer und Betreuerinnen an meiner Seite, ein tolles Team, was mich da unterstützt oder wir gemeinsam einen Weg gehen, könnte man diese Jugendarbeit auch nicht machen, auch nicht mit 35 Jugendlichen. Das heißt, wir bringen den soziales Engagement bei, wir bringen den Teamgeist bei. Wie habe ich mich im Leben zu verhalten? Also wir formen die Jugendlichen schon und das ist echt genial zu sehen, wenn du mal so einen Jugendlichen mit 10 gesehen hast, welche Entwicklung er so auf dem Weg macht, wenn er denn dann in die Einsatzabteilung geht. Ja, das passiert so bei uns in der Jugendarbeit. Wir machen ein bisschen Sport, wir machen Ausflüge, wir fahren auf das klassische Zeltlager. Wir nehmen an Kreisveranstaltungen teil. Kreisalarmübungen, Kreishinderniswanderungen, Spiele ohne Grenzen. Wir fahren mit den Jugendlichen ins Kino. Also all das tun wir. Wir machen ganz, 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 ganz viel mit unseren Jugendlichen. Neben Feuerwehr. Da lernen die natürlich Schläuche rollen, wie mache ich das Feuer mit Wasser aus und so weiter. Das machen wir auf Stadtebene.
Kommen denn da mehr die 10-Jährigen oder kommen da mehr die 15-Jährigen, wenn die bei der Feuerwehr anfangen wollen? Oder sind die schon 17? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das wirklich breit gemischt?
Ja, bunter Haufen.
Was ist denn deren Motivation, zur Feuerwehr zu gehen?
Rote Autos mit blauen Lampen.
Echt? Tatsächlich? Faszinierend. Auch die Mädchen.
Auch die Mädchen. Ja, und dann ist auch ganz viel, Kumpel aus der Schule ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Ah, okay, ja, ja. Also ein bisschen.
Ja, wir haben da natürlich auch schon so Freundschaften, die sich untereinander entwickeln. Und manchmal merkst du, und das haben wir nach Corona ganz, ganz, ganz extrem gemerkt, die Jugendlichen wollten wieder zu uns, nicht weil sie die roten Autos vermisst haben, sondern weil sie ihre Freunde vermisst haben und die Interaktion untereinander.
Und sind die Eltern auch oft, zumindest mal zeitweise bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, dass sie da so ein bisschen vorbelastet sind oder kommen da auch welche wirklich von sich aus, wo kein Bedarf in der Familie bisher war, wo keiner da tätig war und die gesagt haben, Mensch, ich habe das gesehen, ich habe da irgendwie Bock, ich will mich mal schlau machen, echt?
Ja, unterschiedlich. Es gibt Jugendliche, da haben wir natürlich auch Eltern in der aktiven Einsatzabteilung, Wir haben auch ganz viele Jugendliche, und das ist der Großteil sogar, wo die Eltern gar nichts mit Feuerwehr am Hut haben. Mhm.
Ja. Kostet das denn was, wenn die da Mitglied werden?
Nein. Das ist ein Riesenvorteil unserer Jugendarbeit. Mega. Es kostet kein Geld. Du brauchst kein Geld ausgeben für die Uniform. Die kriegst du von uns auch gestellt. Und aktuell bin ich in der glücklichen Lage, dass auch alle unsere Ausflüge, die wir so machen, eigentlich zu 100% finanziert sind.
Das ist ja toll, das ist ja mega. Ja.
Ja. Es liegt natürlich an ganz vielen Sponsoren und natürlich der Kommune, also der Stadt Hahn, die uns da unterstützt, die Feuerwehr, der Förderverein. Wir in der Jugendarbeit haben da wirklich einen riesen Vorteil. Also ich sehe es als Glücksfall an, dass wir das anbieten können.
Und die bleiben wahrscheinlich auch alle lange bei der Stange dann, ne?
Ja, ich habe aktuell 7 Jugendliche im Übertritt. Das ist wieder so ein Begriff. Was ist das denn?
Zum ordentlichen Ehrenamt. Also die sind jetzt 18 und gehen ans Ehrenamt, oder?
Tatsächlich in Nordrhein-Westfalen nach unserem Brandschutzhilfeleistungskatastrophenschutzgesetz kannst du, ja.
Aber ihr gewinnt jedes Scrabble, ey.
ich könnte ja. Also noch schlimmer sind unsere Abkürzungen, die wir so alle
benutzen. Das glaube ich. Das geht ja vom Bund. Ja, ja.
Diese ganzen langen Begriffe, die werden bei uns alle abgekürzt.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt aber nur mit Abkürzungen um die Ecke komme, dann versteht hier keiner mehr irgendein Wort. Also die Grundlage unseres Tuns ist ja unser Gesetz. Und das Gesetz sagt, dass Jugendliche, die in der Jugendfeuerwehr sind, mit 16 in den Übergang, in den Übertritt in die aktive Einsatzabteilung gehen können. Das ist so. Die sind noch Mitglieder der Jugendfeuerwehr, dürfen aber mit Zustimmung der Eltern schon am Übungsdienst der Großen teilnehmen.
Beim Übungsdienst.
Beim Übungsdienst. Und auch, wenn die Eltern das zulassen, bei Einsätzen. Bei uns dürfen die dann frühestens mit 17 zu Einsätzen mit rausfahren. Das heißt, da haben sie aber auch schon das erste Truppmannmodul auf Kreisebene absolviert als Lehrgang. Mhm. Dann dürfen die auch tatsächlich schon mit rausfahren. Immer außerhalb des Gefahrenbereichs und ne, Jugendschutz muss immer gewährleistet sein, immer nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit, das ist bei uns ganz fest geregelt. Wenn wir in Gefahrenbereiche fahren, wenn wir auf die Autobahn fahren, wenn wir zu vermutlich sehr psychisch belastenden Einsätzen fahren, nehmen wir die Jugendlichen natürlich auch nicht mit, dann bleiben die auf der Wache. Und dann können die mit 16 quasi schon bei den Großen so ein bisschen mitspielen, hört sich blöd an, aber mitmachen. Ja, mitmachen.
Mhm. Mhm.
Sind aber trotzdem Mitglied bei mir in der Jugendfeuerwehr. Und ich bin total glücklich, dass die ich aktuell im Übertritt habe, tatsächlich noch bei mir in der Jugendfeuerwehr zum Jugendfeuerwehrdienst kommen und da auch noch mitmachen. Mhm. Also da sind die nach wie vor sehr engagiert. Da haben wir sehr, sehr engagierte, motivierte Jugendliche. Und wenn die alle jetzt mit 18 gehen, die dann in die Einsatz, können die in die Einsatzabteilung übergehen. Wenn die alle rübergehen, dann ist das natürlich ein Riesengewinn für uns.
Ich habe noch eine ganz persönliche Frage, Boris.
Ja.
Du bist auch verheiratet, ne?
Ja.
Hat die Frau deinen Werdegang so zur Feuerwehr und bei der Feuerwehr mitbegleitet oder hast du die während der aktiven Feuerwehrzeit kennengelernt?
Zum Glück habe ich diese Frau während meiner aktiven Feuerwehrzeit kennengelernt.
Okay, die wusste, dass sie also nicht nur dich heiratet, sondern auch die Feuerwehr.
Ja, damit bin ich auch in meinen früheren Beziehungen. Ich bin jetzt mit meiner Frau 3 Jahre zusammen. Wir sind seit letztem Jahr März verheiratet.
Ja.
Ich bin da aber auch in meinen früheren Beziehungen immer so oft mit umgegangen. Das ist die erste Frau, die es von Anfang an jetzt 3 Jahre einfach auch konsequent durchzieht, mir den Rücken zu stärken und zu sagen, ja, ich unterstütze das, was du da machst und ich habe Verständnis dafür, auch wenn es schwerfällt. Das darf man, das darf es auch. Das darf auch jedem Angehörigen eines Feuerwehrkameraden oder Kameradinnen. Also wir haben ja auch viele Feuerwehrfrauen bei uns im Ehrenamt.
Ja, klar.
Da sitzen die Männer dann halt zu Hause, ja.
Mhm.
Und ob sie Männer sind, nicht auch bei der Feuerwehr sind. Das darf den Partnern auch schwerfallen. Weil du musst dir vorstellen, du sitzt abends hier auf der Couch und guckst einen Film. Beim Gläschen, Rotwein nicht, weil wenn ich getrunken habe, fahre ich ja nicht mehr. Aber mit einer Cola und vielleicht ein bisschen Popcorn hast du dir gerade nett gemacht und gemütlich und der Film hat gerade angefangen und dann geht diese blöde Bimmelkiste los. Ja, unser Funkmeldeempfänger. Ja, dann überlegen wir nicht lange, dann stehen wir auf und gehen.
Ist das so eine Art Telefon oder ist das wirklich nur so ein Alarmding, wo du weißt, ich muss jetzt erstmal zur Wache? Oder weißt du dann schon, was dich erwartet?
Doch, da steht schon drauf, was mich grob erwartet.
Ach, da steht so ein Text, ist so ein Display dann, oder was?
Genau, das ist so ein kleines Display. Ich weiß nicht, was du für einen Altersdurchschnitt in deinen Zuhörern hast.
Ein Pager können, glaube ich, alle noch oder so.
Genau, so ein Pager. Ja, so kann man sich das quasi vorstellen. Ja, ja, mittlerweile haben wir auch digitale Alarmierungen über Mobiltelefonen. Haben wir so Alarmierungs-Apps. Mhm. Steht ein bisschen drauf, was es alarmiert. Und ein Stichwort und vielleicht die ersten Erkenntnisse, die Leitstelle schon hat. Ja, da hat ja jemand angerufen und hat gesagt, hier, bei mir ist was passiert. Okay. Und dann weiß die Leitstelle ja für gewöhnlich, was da passiert ist, sonst würde sie auch dann schicken.
Jetzt waren wir ja bei der Jugend, kommen wir hin, um das Ganze dann abzubinden mit der Kreisjugendfeuerwehr.
Genau.
Das ist ja auch ein Ehrenamt. Ist halt im Prinzip dasselbe, nur dass dann eben unterschiedliche Feuerwehrkinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Feuerwehren des Kreises sich da treffen oder
anders.
Ist das nur Bürokratie dann für dich oder was erwartet einen in dem Ehrenamt?
Ja, also 10 Kreisstädte, 10 Jugendfeuerwehren. Ja, jede Stadt hat bei uns eine Jugendfeuerwehr. Ja, viel repräsentative Aufgaben natürlich. Dann die Verbindung zum Land. Ja, wir sind so ein bisschen Feuerwehr, denkt man immer so Kommune. Ja, ist auch so ein bisschen Verein dahinter. Um es so lapidar zu sagen, also bei uns steht auch ein Verband dahinter, der Verband der Feuerwehren NRW, da steht auch eine Jugendfeuerwehr NRW dahinter und da bist du als Kreisjugendwart bis da so ein bisschen das Bindeglied. Da nimmst du so die neuesten Dinge mit, viel Verwaltungstätigkeiten, die Jugend zusammenzuhalten, den Kontakt zu fördern untereinander und gerade auf Kreisebene noch mehr Demokratie zu fördern. Das haben wir uns jetzt, wir sind gewählt, meine Wenigkeit und meine 2 Stellvertreter, die kommen aus anderen Städten. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Mitbeteiligung der Jugendlichen. Nicht nur, weil es das Gesetz das vorschreibt, sondern weil wir sagen, die Jugendlichen müssen ihre Jugendarbeit selber mitgestalten und dürfen bei uns schon Demokratie erleben. So, und das fördern wir. Dementsprechend haben wir Kreisjugendsprecher, das sind Jugendliche, die Einfluss auf unsere Arbeit haben. So, und wir machen Kreisveranstaltungen, Kreisjugend, Kreisalarmübung. Wir fahren einmal im Jahr Schlittschuh mit allen Jugendfeuerwehren. Wir machen alle 2 Jahre ein Zeltlager, wenn es denn zeitlich passt. Das wird alles von der Kreisjugend dann organisiert.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Da haben wir also, aktuell Stand 31.12. 24.382 Mädchen und Jungen in den Jugendfeuerwehren im Kreis.
Oh ja, toll. Ganz toll. Tolles Engagement. Hör mal, wer jetzt halt hört und sagt, Mensch, den Boris, der brennt ja so, oder mich interessiert das Thema, ich würde das gerne nochmal vertiefen. Wo würde der dich treffen? Der hat ja mehrere Möglichkeiten, dich kennenzulernen. Da kann er bei sich zu Hause Feuer machen und dann 112 anrufen, in der Hoffnung, dass du dann mitkommst.
Ich wollte gerade sagen,
wahrscheinlich die schlechteste Idee.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch wirklich da stehe, ist ja nicht sehr gering, aber auch nicht sehr hoch. Also ich bin
und du hättest auch keine Zeit dann, weil du dann im Einsatz bist, ne?
Ja, das auch dazu und ich bin halt auch viel unterwegs. Also neben meinen Ehrenämtern engagiere ich mich dann auch noch in der Ausbildung und bilde Jugendgruppenleiter aus auf Landesebene. Also da bin ich noch irgendwie so ein paar Wochenenden unterwegs.
Wo trifft man dich denn in Hahn in der Freizeit? Bist du mal irgendwo, bist auf Festen hier unterwegs oder?
Ja, also auf ganz vielen Festen bin ich unterwegs. Man kann mich immer mal wieder auf der Hunderunde treffen, also hier sehr irgendwo gut. Rund um die Kölner Straße oder in den bekannten Waldgebieten könnte man mir könnte man uns über den Weg laufen.
Ja.
Man kann mich immer wieder mal in den guten Restaurants hier in Hahn antreffen. Ich gehe leidenschaftlich gerne mit meiner Frau essen, das ist so vielleicht so mein Ausgleich.
Schön.
Zur Feuerwehrwelt.
Aber da leben wir ja auch schön, ne? Also das ist ja wirklich hier zum Spazierengehen oder für Hunde oder auch im gastronomische Betriebe dann entsprechend auszunutzen, auch ganz toll hier in Hahn. Da lebt man
auf den wunderschön, Stadtfesten, ne? Kann man mich treffen. Auf der Hahner Kirmes trifft man mich immer.
Sehr gut.
Ist jetzt leider schon vorbei.
Kommt aber wieder. Kommt wieder.
Ja, die kommt wieder. Also auf der Feuerwache kann man mich ganz oft treffen, also man kann mich übertreffen. Und wenn man wirklich Bock hat, mich kennenzulernen und sagt, ey, der Kerl, der brennt echt so für die Sache, warum brennt er dafür, kann ich jeden ab 18 einladen, alle 14 Tage zum Übungsdienst zu kommen. Einfach bei uns auf der Internetseite schauen. Da haben wir alle 14 Tage haben wir Hauptdienst.
Achso, also da kann man auch als Interessent mal vorbeischauen.
Ja.
Oh, toll.
Rein theoretisch kannst du jede Woche Dienstag vorbeikommen. Um 19 Uhr ist immer ein Dienst. Einmal ist der Hauptdienst, einmal ist so ein Zwischendienst. Da sind so die neueren und jüngeren Kameradinnen, die dann noch ein bisschen mehr üben. Die trifft man dann halt dienstags. Also,
und auch wenn die Kinder und Jugendlichen Interesse haben, gibt es da so einen Tag der offenen Tür oder wie melden die sich dann für die Jugendfeuerwehr, um auf eine Interessentenliste zu kommen oder sowas?
Am besten auch über unsere Internetseite unter dem Reiter über uns, Jugendfeuerwehr, da gibt es ein Kontaktformular. Das einfach ausfüllen, das landet dann bei mir im E-Mail-Fach. Ich antworte dann auch nicht immer direkt, es dauert manchmal zwei, drei Tage. Und dann nehme ich die Jugendlichen auf eine Warteliste auf. Ja, leider unglücklicherweise habe ich eine Warteliste.
Auf deiner Seite auch schön, ne? Ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, wirklich für euch auch der Nachwuchs von morgen und übermorgen. Den brauchen wir ja auch dringend, ne?
Ja, und die Kinderfeuerwehr trägt natürlich bei uns, wir haben noch eine Kinderfeuerwehr in Hahn. Da kann man mit 6 schon Mitglied werden. Ja, die Kinder sind 6 bis 10 Jahre alt. Die bringen uns natürlich in der Jugendfeuerwehr ganz viel Nachwuchs auch schon mit.
Ja, klar. Also ganz toll, runde Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, allerhöchsten Respekt erstmal vor euch und eurer Arbeit, egal ob jetzt Ehrenamt oder hauptberuflich. Ganz toll. Es ist wirklich auch beruhigend zu wissen, dass ihr da so motiviert seid, ja, wenn mal was passiert, dass ihr dann auch da seid. Also allergrößten Respekt. Ich wünsche euch auch, dass ihr die Dankbarkeit ist vielleicht ein großes Wort, aber den Respekt dann auch bekommt, der euch dazusteht für eure Einsätze. Und bei dir persönlich natürlich nochmal diese ganzen ehrenamtlichen Aufgaben nebenbei. Hut ab. Also ich habe ja schon viele Ehrenamtler hier im Podcast gehabt, die für ihre Sache brennen. Aber ich glaube, dein Zeitinvest ist da wirklich nochmal ein ganz besonderes, weil du so viele ehrenamtliche Aufgaben hast. Sag ich auch mal ganz toll, dass wir dich da haben und Hut ab.
Die Jugendarbeit gibt dir so viel zurück, deswegen spreche ich auch immer von meinen Kids. Wirklich, das ist ganz, ganz viel, was die Kinder dir zurückgeben. Ja, das ist so. Und Feuerwehr ist ja nicht nur Einsätze, gerade im Ehrenamt nicht. Das ist viel, viel mehr. Und Teamgeist, du lernst Freunde darüber kennen. Das ist ein toller Zusammenhalt. Ja, auch das ist manchmal schon, je nachdem mit wem, ein bisschen familiär. Und auch in Familien darf sich mal gestritten werden, gar nicht die Frage. Aber der Zusammenhalt. Und ich weiß, wenn ich ein Problem habe oder Hilfe benötige, dann brauche ich auch nicht lange überlegen. Dann schreibe ich meine Kolleginnen und Kollegen an. Und es finden sich immer Leute, die sofort da sind.
Toll.
Und das macht das Ehrenamt einfach aus. Und deswegen kann ich nur dafür werben, kommt alle vorbei. Ja, wir haben Platz. Egal, ob ihr 18 seid oder 52, 53, 54, wir haben für jeden einen Platz.
Na, ich bin leider raus, ich bin jetzt doch älter.
Also in der Einsatzabteilung kannst du bis 67 sein und die Unterstützungsabteilung geht auch noch länger.
Ja, ich kann ja für euch was kochen dann vielleicht so ehrenamtlich. So.
Brauchen wir auch. Also wir sprechen nicht nur über Einsatzabteilung, ein gutes Stichwort, Frank. Wir sprechen auch darüber, dass jemand Verpflegung bei unseren Übungsdiensten macht.
Ja, ich glaube eben, man hat so als Außenstehender so das Gefühl, die Feuerwehr ist so ein eingeschworener Club. Ne? Das habe ich aber schon, ich habe ja auch hier die Kollegen vom THW gehabt. Ne? Da ist das ja auch ähnlich. Ne? Also ähnliche Züge und ganz viel Technik und Jungs und Mädchen und Ehrenamt und was weiß ich nicht alles, was sie machen. Auch ganz, ganz toll. Eben, ihr arbeitet ja auch oft zusammen tatsächlich, Feuerwehr und THW. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ist ja auch eine super mein Ergänzung.
Ein ganz tolles Verhältnis zum THW. Leider sind die nach Erkrath gezogen, aber ja. Ich gönn's den Kollegen, die haben da eine tolle Unterkunft mittlerweile, aber das Verhältnis ist einfach super. Also auch mit allen anderen Organisationen, auch die Jugendorganisation hier in Hahn, kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit hier auf kommunaler Ebene ist echt hervorragend, egal mit welcher Jugendorganisation.
Schön. Ja, und deshalb also nochmal auch die Offenheit, die einem da entgegenkommt. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, tatsächlich, wenn man Interesse hat, so an so einer Arbeit oder an einem Ehrenamt und kommt zu euch, da findet man ganz viele offene Türen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr herzlich. Ich glaube, da braucht man auch keine Angst haben vor diesen großen Autos und vor diesen großen Toren, wenn man da steht, sondern einfach mal anklopfen und sagen, hey, hier bin ich und ich interessiere mich mal dafür. Ne? Ich glaube, wenn da echtes Interesse da ist, dann seid ihr auch echt happy, wenn da die Leute kommen. Ne?
Ja, natürlich. Und dann stehen die ja bei uns alle Türen offen. Ja.
Toll. Also an der Stelle, Boris Reuter, erstmal vielen lieben Dank. Also ich fand das total spannend, mal so einen Einblick zu bekommen in eure Arbeit, die ja total vielseitig ist. Also einmal das die Arbeit in der Feuerwehr, aber eben auch ins dein spezielles Ehrenamt mit den Jugendlichen und auch diese Verwaltungstätigkeiten, die dahinter sind. Ich fand das echt total faszinierend. Also mich hat das überzeugt. Ich hoffe auch ganz viele, die zugehört haben. Ich wünsche euch, dass ihr dann, sagen wir mal, glimpfliche Einsätze zukünftig habt. Nicht so hochriskante und ganz gefährliche und ganz gruselige. Die haben wir heute auch mal bewusst mal ausgeklammert. Ja, da wissen wir ja auch, da gibt es dann auch psychologische Betreuung und. Das wollte ich aber heute gar nicht so ansprechen. Da machen wir vielleicht nochmal irgendwann eine Folge raus. Weil man kann, glaube ich, noch viel mehr über dieses Thema sprechen, als wir es jetzt schon getan haben. Erstmal an der Stelle ganz lieben Dank, wie ich eingangs schon sagte, für deine Zeit. Ich bin froh, dass der Pieper nicht angegangen ist während unseres Gesprächs.
Ist alles ruhig geblieben. Ich hab ihn noch nicht ausgemacht.
Dann sage ich einfach mal vielen Dank und alles Gute, mein Lieber.
Sehr gerne. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwo mit den Zuhörern einmal kennen. Nicht im Einsatz, sondern wirklich beim Tag der offenen Tür oder bei einem Stadtfest. In ganz geschillter, gediegener Umgebung. Weil wenn wir nicht rausfahren, geht's unseren Bürgern in der Stadt gut.
Das stimmt. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.